Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir haben uns heute die Frage gestellt, wie wird KI die Film- und Serienlandschaft verändern? Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Diskussion und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Heute ein kleiner KI-Talk. Also uns hat mal interessiert, wo kommt denn überhaupt KI in Film- und Serienlandschaft so zum Einsatz? Was sind so die Vor- und Nachteile davon? Und wo könnte das vor allem zukünftig hingehen? Ja, und drauf gestoßen sind wir, weil das natürlich auch jetzt in den Oscars wieder hochgekocht ist. Da gab es so ein paar Filme, die mit KI, sag ich mal, unterfüttert wurden. Und das hat so ein bisschen zu Kritik geführt. Ich weiß nicht, Marcel, da kannst du, glaube ich, ein bisschen besser ausführen.
Ja, also im Endeffekt wäre es vielleicht ganz zu Anfang einmal kurz wichtig zu sagen, für die, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, AI und KI sind erstmal dasselbe. Ist einfach nur die deutsche künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, meint aber genau das Gleiche. Also da gibt es erstmal keine Unterscheidung. Und es kam jetzt eben bei den Oscars auf, weil es wohl sogar drei Filme gibt, wo es eben auf unterschiedliche Arten und Weisen zum Einsatz gekommen ist. Beim Film Emilia Perez und beim Film The Brutalist wurde wohl das Tool Respeecher eingesetzt. Das bedeutet im Klartext, dass von den Schauspielerinnen und Schauspielern die Aussprache, also die Vokale und Konsonanten, durch dieses Tool geglättet wurden, um eben die verschiedenen Sprachen möglichst natürlich klingen zu lassen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, mussten Schauspieler eben auch andere Sprachen sprechen und das wurde halt mit dem Tool dann quasi unterstützt, damit das natürlicher wirkt. Im Film Complete Unknown kam es wohl auch zum Einsatz, da auf eine andere Art und Weise. Und zwar wurde es da wohl genutzt, um die Stunt-Doubles, die da eingesetzt wurden, den Hauptdarstellern noch ähnlicher zu machen. Also geht es quasi hier nicht um eine audielle Veränderung, sondern um eine visuelle Veränderung. Und das Ganze führt jetzt schon dazu, dass bei der Academy da quasi eine Diskussion losgetreten ist, inwiefern man da vielleicht die Voraussetzungen für Oscars oder eher jetzt gerade geht es um die Transparenz bei den Oscars erhöhen sollte fürs nächste Jahr, also ab 2026, dass da bei Filmen noch viel klarer gezeigt werden muss, wo und wie mit KI gearbeitet wurde. Und ja, wie gesagt, diese aktuelle Entwicklung haben wir so ein bisschen jetzt zum Aufhänger genommen, um zu sagen, okay, wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand? Und ja, vielleicht kann ich an der Stelle wieder ein bisschen abgeben, weil Niklas, wir haben uns da ein bisschen schlau gemacht, wo, in welchen Departments es überhaupt bisher zum Einsatz kommt.
Also ich muss erstmal ganz allgemein sagen, je mehr ich dazu recherchiert habe zu dem Thema, desto mehr hat es mich gefröstelt, weil ich dachte, holy shit, das ist ja mittlerweile, zieht sich ja durch alle Departments durch im Filmprozess. Und man muss wirklich sagen, auch viele Dinge, auf die ich gestoßen bin, wo ich noch nie dran gedacht habe, wo ich dachte, ach krass, okay, da setzen die mittlerweile schon KI ein und auch nicht im geringen Maßstab. Ich würde vorschlagen, wir gehen so ein bisschen den Filmproduktionsprozess durch, nach und nach, und unterfüttern das dann immer mit Beispielen, wo das tatsächlich derzeit schon zum Einsatz kommt. Und am besten starten wir mit der Pre-Production. Und am Anfang von jedem Film, schlecht, gut, egal, steht ja immer das Drehbuch. Und tatsächlich gibt es mittlerweile schon mehrfache Anwendungen von KI in dieser, ja, ich würde sagen, roughsten, gröbsten, kreativsten, ersten, in diesem ersten Schritt einer Filmproduktion, wo ich dachte ja, mein Gedanke war so, okay, Drehbuch ist wahrscheinlich das, wo noch nicht so viel passiert ist. Aber stellt sich heraus, da passiert schon eine ganze Menge. Und jetzt erstmal nur so ein kleines Beispiel. Es wird zum Beispiel von KI-Tools schon getestet, anhand eines erstellten Drehbuchs, wie viel Revenue das erzeugen könnte, anhand der Tropes und anhand des Genres und anhand der Narrative, die da eingesetzt wird. Also es greift dann auf bisher erschienene Filme zurück und guckt sich dann an, okay, diese Rom-Com, die so aufgebaut ist, bringt im Schnitt so und so viel raus und kann dann eine ganze Reihe von Drehbüchern danach ordnen und sagen, okay, das und das Drehbuch, das kann das höchste Revenue produzieren, was für die Studios ja schon so der erste Punkt ist, was normalerweise ein Producer machen würde, wo die mittlerweile anscheinend schon AI für einsetzen, was mich schon schockiert hat. Also Warner Brothers macht das mittlerweile schon und das wusste ich nicht. Fand ich schon ein bisschen scary, muss ich sagen.
Und beim Drehbuch wird das aber auch angewendet, jetzt nicht nur, um zu vorherzusagen, was denn gut laufen wird, sondern auch, dass sie so ganz viele Metadaten untersuchen und gucken, ja, welche Muster, Story-Elemente und sowas haben denn in Filmen gut funktioniert, sind gut angekommen, dass man nachher da so ein paar Sachen rausgespuckt bekommt, um zu wissen, das sind so die klassischen Muster. Und das ist natürlich dann auch direkt die kreative Kritik. Das heißt, es geht in so Einheitsbrei dann irgendwann über, wenn immer die gleichen Daten analysiert werden, die gleichen Muster rauskommen. Und da haben wir schon mal so einen Kritikpunkt, da werden wir, glaube ich, im Laufe der Folge noch so ein paar finden.
Genau. Auch, worauf ich auch bei der Recherche gestoßen bin, was eine wichtige Unterscheidung ist, ist zwischen Generative AI, also generative KI, und Assertive AI, also eine KI als Assistenz. Mhm. Generative ist, wenn du wirklich aus dem Nichts etwas neu erschaffst mit einem Prompt oder sowas. Und halt so Assistenz-KI ist, wenn du für irgendwelche Schritte, wo du schon etwas hast, durch eine KI assistiert wirst in deinem eigentlichen Handlungsvorgang, was gerade bei der Post-Production ein Riesending ist. Aber bei Drehbüchern ist es halt mittlerweile schon ein Punkt, dass gerade bei Filmen wie zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, die Weihnachtsfilme, diese Hallmark-Movies, die unglaublich krass nach Rezept funktionieren, dass die zukünftig durchaus zu 80% erstmal von einer KI vorgemacht werden und dann nur noch so ein Drehbuchautor darüber geht und das Latz sieht. Also de facto bei ChatGPT machen wir einen Hallmark-Movie und dann kommt da ein Drehbuch raus. Das ist schon
Faktor, jetzt schon. Das war auch das Erste, was mir in den Sinn kam bei KI. Ich dachte tatsächlich zuallererst, weil du meinst gerade, dass du gedacht hast, bei Drehbuch und so, dass es da vielleicht noch nicht so eingesetzt wird. Mein erster Gedanke war Drehbuch, weil ich mir dachte, wie gesagt, mit ChatGPT, ich kann ja sagen, formulier mir einen Dialog, formulier mir das. Also da kann ich eigentlich genau das reinwerfen und muss mir ja gar kein eigenes Drehbuch mehr überlegen, sozusagen, ne? Und das hat natürlich, finde ich, große Risiken. Deswegen, Tobi, du hast das auch schon angesprochen. Da kommen wir wahrscheinlich dann später aber nochmal separat ein bisschen drauf, was Thema Vor- und Nachteile angeht. Aber gerade dieser Einheitsbrei, der dann dadurch entsteht. Ich merke es ja schon im Schulkontext, sage ich mal, wenn man da zu bestimmten Fragestellungen eine KI benutzt, das höre ich. Und man merkt es, weil einfach die Sprache, die Sachlichkeit, die eine KI hat, die hört man. Du hörst den Unterschied, ob etwas menschlich geschrieben wurde und auch menschlich durchdacht wurde oder eben, ob etwas einfach nur KI generiert wurde, weil es dann eben schnell alles sehr ähnlich einfach klingt.
Ich meine, man hört es noch, ne?
Das ist halt auch die Sache, ne?
Das ist ja, derzeit noch, ist es halt klar, nicht so gut.
Ja.
Tatsächlich bin ich darauf auf das Beispiel gestoßen, der durchaus hoch anerkannte Film Logan, also der wurde von der KI analysiert, das Drehbuch, und dann noch optimiert tatsächlich.
Das war wieder ein großer Unterschied.
Ja, genau, das ist wieder dieses, also da hatten sie schon ein fast fertiges Produkt und dann haben sie dann nochmal so drüber laufen lassen. Mhm. Aber das sind halt so diese ersten Schritte und halt auch eher so dieses assistierende KI-Nutzung.
Genau.
Wo man halt dann schon relativ genau unterscheiden muss, was jetzt genau da gemacht wurde. Deswegen finde ich aber den Vorstoß von der Academy, oder was heißt Vorstoß? Das ist ja eigentlich schon hinter der Zeit hinterher, dass man quasi da sehr transparent mit umgehen muss, wo KI eingesetzt wird, finde ich die richtige Vorgehensweise. Und wird ja auch von den Gewerkschaften gefordert, ne? Das war ja auch ein Riesenpunkt bei den Streit zwischen den Studios und den Gewerkschaften in Hollywood. Mhm. Das, was im Endeffekt ja auch festgelegt wurde, dass transparent gemacht werden muss, wo KI eingesetzt wird und das auch klar abgegrenzt werden muss von Content, wo kein KI eingesetzt wurde.
Genau, vielleicht können wir...
Ja, okay, sorry, ich wollte nur noch ganz kurz ergänzen. Das ist ja auch für so Sachen wie Academy Awards und sowas komplett notwendig. Also, ne, wenn du eben Preise vergibst für außergewöhnliche Leistungen in bestimmten Departments, da musst du ja wissen, ob du den Preis zu 50% gerade nach KI übergibst oder ob es tatsächlich eben eine menschliche Leistung war, die dahinter steckt, ne? Und dann wird in Zukunft aber so eine Diskussion losgehen, ab wie viel Assistance ist so eine Performance noch Oscar-würdig oder ab wie viel Assisted KI, die ich benutzt habe als Editor, kriege ich da noch einen Oscar als Editor? Also das werden so Themen sein, die da wahrscheinlich aufkommen werden.
Und wie misst du vor allem dieses? Wie viel war das? Das ist ja auch super schwer. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen ähnliches Thema. Ich glaube, da können wir öfter mal auch wieder vergleichen in Richtung CGI, als das eingeführt wurde. Das war ja auch sehr unangenehm für einige, die, sag ich mal, normalerweise das so handwerklich gemacht haben. Dann kam CGI und es wurde immer schwieriger, das so abzugrenzen. Und dann weiß man ja auch nicht, wie viel
ist dann von dem Mensch noch und wie viel macht dann eigentlich das Tool hauptsächlich?
Obwohl ich bei CGI ja, das würde ich noch vor dieser Grenze sagen, das wurde dann vorher handwerklich gemacht, danach wurde es auch von einem Menschen gemacht, aber nur mit halt einem Computer als Hilfsmittel quasi. Der Übergang ist da fließend.
Genau, ja.
Aber da ist beides noch so der Mensch, der Hauptakteur, nur ein anderer halt, der das produziert. Wo mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, dass das auch ein großes Thema ist, ist bei The Irishman. Als die Deepfake-Debatte losging und es darum ging, ob jetzt der Schauspieler diese Performance erbracht hat oder bei Irishman kamen auch schon KI-Elemente zum Einsatz, um diesen Deepfake zu realisieren. Oder
also um diese Verjüngung.
Diese Verjüngung, genau. Ja. Gerade diese Verjüngung. Gibt es auch ein aktuelles Beispiel für Here, der mit
Tom Hanks
und Robin Wright, wo die auch mit KI verjüngt wurden, wo dann irgendwann halt aufhört, was jetzt der Schauspieler genau gemacht hat und was die KI halt gemacht hat. Das ist wirklich eine schwierige Thematik.
Ich würde mal ganz kurz zu dem Streik zurückspringen, weil ihr hattet Transparenz schon ganz gut angesprochen. Das war also der Streik von 2023. Einige erinnern sich und viele Filme wurden auf jeden Fall verschoben. Insgesamt haben die Gewerkschaften drei relativ wichtige Dinge durchgesetzt. Transparenz war halt ein großer Punkt, dass klar ist, wann ist KI eingesetzt worden und wann nicht. Ne? Einfach, dass das offengelegt wird, was natürlich auch wichtig ist bei so Sachen. Deshalb wissen wir ja jetzt auch, dass das bei den Oscars eingesetzt wurde, sonst hätte man das verheimlichen können. Urheberrechte war noch so ein großer Punkt, dass deutlich gekennzeichnet ist, wo kommen denn diese KI-Inhalte eigentlich her, also auf welchen Ursprungsquellen basieren die, dass diese Rechte geschützt sind. Und finde ich auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die Arbeitsplatzsicherung. Das heißt, dass Arbeitnehmer, die jetzt einen Job, denen ein Jobverlust, sag ich mal, droht, dass die, sag ich mal, über Weiterbildung auch in diese neuen Rollen reinwachsen können. Das sind, finde ich, drei sehr gute Standbeine. Und ich glaube, ohne wäre es auch, wird es nicht so gut laufen.
Obwohl ich mich wirklich frage, wie das dritte Standbein, wie das zukünftig aussehen wird.
Ja.
Weil ich sehe da schwarz, muss ich ehrlich sagen. Und zwar für große Teile von gerade diesen Departments, die am meisten davon betroffen sind. Kommen wir später.
Genau,
da kommen wir später noch zu, was ich noch sagen wollte. Zu den Drehbüchern, dass tatsächlich das auch sich immer weiter ausweitet. Denn Warner Brothers ist damit so anscheinend ein bisschen gestartet, mit dieser Analyse von den Drehbüchern, wirklich mit KI-Tools. Mittlerweile haben das aber auch 20th Century Fox und Sony übernommen. Also das ist ein Trend, dass sie tatsächlich diese Tools schon einsetzen, um die Drehbücher zu analysieren.
Was haben wir denn noch in der Pre-Production? Marcel, hast du noch was auf der Liste?
In der Pre-Production, also da könnten wir jetzt quasi auch noch, sage ich mal, Casting mit reinnehmen, würde ich mal sagen. Und beim Thema Casting, da haben wir sowas Ähnliches, was ihr gerade schon meintet, zum Thema Drehbuch. Also diese Frage, okay, wie wird dieses Drehbuch möglicherweise beim Publikum angenommen? Also, ne, welche Revenue könnte der eventuell erzeugen? Und genauso kann es da quasi auch schon genutzt werden, um sozusagen den Erfolg eines Schauspielers so ungefähr vorauszusagen. Also zumindest das zu versuchen, also zu sagen, okay, dieser Typ, wie gut könnte der beim Publikum ankommen? Passt der zu dem Drehbuch, was wir hier vorliegen haben? Also, dass das da quasi schon mitgenutzt werden kann, um die Auswahl der Schauspieler zum Beispiel einzugrenzen oder sowas.
Ja, und eine KI kann die Drehbücher analysieren und die Gesichter der einzelnen Schauspieler, also wenn du dir eine Kartei vorstellst mit 2000 Schauspielern, welche Schauspieler passen am besten zu der Rolle? Und eventuell verändert das den ganzen Casting-Prozess. Eventuell wird da diese Vorauswahl erstmal getroffen und da stehen nicht mehr halt, weiß ich nicht, 200 Leute vor dem Castingbüro und gehen nach und nach rein, sondern das Studio sagt, wir wollen diese 25 Leute, die treffen unser Profil von dem Drehbuch und die gucken wir uns an, was schon zu einer ganz anderen Ausgangssituation führt, wo vielleicht ein Regisseur dann mal nicht sagt, ah, der sieht nicht so aus wie der Hauptdarsteller, aber der hat den Vibe irgendwie, der hat was, weiß ich nicht, das passt irgendwie. Könnte sein, dass es einen riesen Einfluss haben wird.
Obwohl das ja jetzt wahrscheinlich auch schon in Vorcastings, also der Regisseur bekommt ja nicht alle vorgesetzt, da wird ja auch schon aussortiert, aber da halt.
Es gibt ja auch einen Casting-Director.
Händisch.
Also, stimmt. Es gibt ja eine Person, die nur dafür zuständig ist eigentlich.
Aber da findet die Auswahl eben schon ganz anders statt. Wenn du jetzt sagst, KI-Tool sagt halt, ah ja, okay, ich brauche halt den blonden 1,80 Mann mit den und den Gesichtszügen, dann sortiert das halt wirklich rein nach der Optik. Und wenn du halt sagst, du hast diese Forecastings und meistens sind diese Forecastings ja doch, wenn es jetzt nicht die Hauptrolle in Hollywood ist, erstmal ein bisschen offener. Du kannst dich dann auch häufig, gerade jetzt in der digitalen Zeit, ja durch Videocastings häufig bewerben, was es für die Castingagenturen ja leichter macht, mehr Schauspieler auch zum Casting zuzulassen. Und dadurch hast du da, glaube ich, schon auch mal viel häufiger die Chance, auch wenn dein Typ nicht passt, eben da erstmal durchgewunken zu werden. Weil die halt sagen, hey, weiß nicht, was wir uns vorgestellt haben, aber wie Niklas eben meinte, ne? Aber irgendwie doch interessant. Und dann kommst du überhaupt erstmal in diese Auswahl noch rein. Und das könnte halt durch sowas dann irgendwann einfach komplett blockiert werden, sozusagen. Wenn man das einfach abgibt und sagt, okay, eine KI lässt das einfach, also man lässt eine KI das einfach überprüfen. Ja, dann kann das schon wieder mal, und das ist, wird auch wahrscheinlich der Hauptkritikpunkt immer wieder sein, wieder mal was an der Kreativität und vor allen Dingen an der künstlerischen Gestaltung eines solchen Films verloren gehen.
Gerade wenn du überlegst, dass viele Videos eingeschickt werden, ne? Muss man überlegen, das ist ja, dann hast du die Daten sowieso schon in digitaler Form da liegen und dann hast du eine KI, die da drüber läuft, vielleicht die Stimmen analysiert, die Gesichter analysiert, wie ansprechend ist das Gesicht, wie angenehm ist die Stimme.
Ja.
Also leider, ja. Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Angriffspunkte findest du und desto mehr denkst du auch, das ist fast zu verlockend für die Leute, die dafür zuständig sind, sowas nicht einzusetzen, wenn es möglich ist. Deswegen, es wird spannend, ob das in die Richtung geht da.
Zwei Sachen habe ich noch, die so ein bisschen in der Pre-Production sind.
Mhm, haben wir raus.
Storyboard einmal, das sind diese ganz frühen kreativen Prozesse, wo so die ersten Bilder gemalt werden, dass man so eine gewisse Atmosphäre, Vibe für den Film bekommt und auch so weiß, wie Szenen inszeniert werden. Das könnte von der KI zukünftig sehr stark vorgeschlagen werden. Und das würde natürlich diesen kreativen Prozess immens ja hemmen. Und ich glaube, da können wir schon mal sagen, da sehen wir auf jeden Fall wahrscheinlich auch eine große Kritik, gerade wenn dieser kreative Prozess weggeht. Und Location Scout, eigentlich gleiches Prozedere. Man lässt einfach tausende Bilder aus dem Internet analysieren und guckt, was passt da am besten. Und dann wäre dieser schöne Job des Location Scouts stark verändert oder würde sogar wegfallen.
Ja, also ich hoffe ja, genau, dass ich hoffe auch, dass es da in die Richtung geht, dass dann halt so eine Vorauswahl getroffen wird oder sowas. Aber sowas kann halt immer dazu führen, dass dieser geniale Ort, auf den man sonst bei dieser Vorauswahl nie gekommen wäre, vielleicht auch nicht entdeckt wird irgendwie oder so. Und das, also diese menschliche Komponente da, die muss irgendwie auf jeden Fall bestehen bleiben, gefühlt.
Ja, weil man muss ja auch immer sehen, so eine KI ist dann ja schon auch immer noch limitiert einfach. Also natürlich, die kann natürlich Google Bilder und alle und vielleicht auch über Google Maps Street View sich ganz, ganz viele Lokalitäten und so weiter anschauen. Aber jetzt mal Beispiel Google Street View, wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, dann habe ich halt eine Perspektive auf diese Szenerie. Also ich kann dann immer noch nicht mich irgendwo in den Wald stellen und im Wald einen Rundumblick machen und sagen, ah, warte mal, aber die Perspektive hier, das ist doch genau die, die ich da brauche. Und da ist eine KI halt immer noch limitiert, weil sie eben einfach nicht an den Ort gehen kann und es sich anschauen kann. Das heißt, sie kann ja nur auf das verfügbare Bildmaterial zurückgreifen. Und das wird niemals so umfangreich sein, wie wenn du selber an der Location bist.
Das ist richtig, ja. Aber irgendwann gibt es eine KI, die dann ihre eigene KI-gesteuerte Drohne hat und damit rumfliegt. Und dann sieht das
wirklich aus. Ja, klar. Also, ne, wie gesagt, zukunftstechnisch kann das natürlich sein, dass dann eine KI mit eigener Drohne sagt, okay, du sagst dir hier, such mir ein cooles Waldstück mit einer schönen Lichtung und dann lässt du die KI mit der Drohne einfach ein paar Tage suchen und dann kommt das mit ein paar Ergebnissen zurück. Ist nicht undenkbar.
Ich meine, das setzt auch alles voraus, dass überhaupt noch on location gefilmt wird, ne? Das ist natürlich auch noch ein Riesenpunkt, der dazukommt.
Ja, das ist natürlich die nächste Frage,
dass je besser die KIs werden, dass sie halt irgendwann einfach nur noch die perfekte Landschaft hinter dir in den Greenscreen zaubern. Das, also das ist ja nochmal so der ultimative Endpunkt irgendwie. Mhm. Ich hätte noch eine Sache bei Pre-Production. Ja. Ah, sorry.
Nee, ich auch, aber mach.
Ja, es geht um die das Organisatorische von so einem Filmset. Das ist ja, du musst ja auch die Szenen schedulen, wann die aufgenommen werden, wie die Schauspieler perfekt ausgenutzt werden, wie die Locations perfekt ausgenutzt werden, wie du das alles mit einem tighten Budget hinbekommst, in einem Zeitrahmen, der dir gesetzt ist. Und da ist tatsächlich wahrscheinlich auch ein Angriffspunkt, wo KI wirklich helfen kann, das zu optimieren und das zu einem idealen oder zumindest zu einem ersten Verlauf zu kriegen, wo du sagst, okay, den nehmen wir jetzt erstmal und dann tweaken wir den so, wie wir den brauchen. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass das da schon derzeit eingesetzt wird. Habe ich jetzt nichts Konkretes zugefunden, aber es erscheint mir nur logisch, dass das irgendwie auf die ein oder andere Art und Weise schon zum Einsatz kommt.
Ja, weil das ist ja wieder so, ich sag mal, das sind ja so, wie soll ich sagen, sehr rationale Prozesse. Und ich finde, überall, ja, wo du so sehr rationale Prozesse hast, das ist natürlich das, wo KI immer ganz gut reinstechen und ergänzen oder halt auch übernehmen kann.
Ich denke auch insgesamt, dass es gibt ja noch sehr viel andere Steps in der Pre-Production.
Ja, klar.
Und ich glaube, es wird nahezu keine wirklichen Steps geben, wo gar keine KI einsetzbar ist. Ja. Also es gibt sicherlich noch mal welche, wo es auch was kniffliger wird, aber ich glaube, möglich unterstützen kann es immer sein, auch bei ganzen Finanzierungskram und so, Budget, kannst du ja überall KI nutzen.
Ja, ich meine, die große Frage ist, ob du irgendwann einfach die KI den ganzen Prozess durchlaufen lässt. Also
da kommen wir noch hin, glaube ich.
Ja, genau, das ist nämlich die große Frage, dann, ja, ob du diese ganzen Prozesse später alle einfach nur noch innerhalb von dieser KI durchlaufen werden. Da muss keine Location mehr gescoutet werden und so. Das wird einfach alles in einem Schwung durchgeneriert. Who knows?
Habe ich auch gleich ein Beispiel schon zu. Aber wir hüpfen weiter zum Filmdreh.
Ja. Und da muss ich sagen, bei meiner Recherche, das ist noch so eine Stelle, wo ich wenig gefunden habe.
Mhm. Ich habe eins.
Was geht mir ehrlich? Also ich hab da ja auch nichts Konkretes. Ich habe halt nur überlegt, wo ich es mir vorstellen könnte. Also ich habe nichts ganz Konkretes gefunden und gesagt habe, okay, ja, da und da wird es auf jeden Fall schon eingesetzt. Ich hätte mir halt vorstellen können, zum Beispiel sowas wie, dass es bei der Kamera unterstützend wirkt. Also dass es da halt sagt, okay, dass du nicht hinterher in der Post-Production siehst, ah shit, den Shot der ist zu dunkel geworden oder da hat das Bild nicht 100% gepasst. Dass da einfach eine KI quasi permanent das Bild mit analysiert und den perfekten Bildausschnitt quasi wählt mit der richtigen Beleuchtung und solche Dinge. Mhm. Da könnte ich es mir vorstellen. Ich habe es aber auch nicht konkret gefunden. Aber Tobi, du meinst, du hast zumindest eine Sache gefunden.
Das war die Sache.
Ah, das genau,
das ist richtig. Also ich habe Kamera-Support, ne, genau, wie du meintest, mit Focus-Framing, alles. Da sehe ich das sehr gut. Und sonst, klar, kannst du es bei vielen Sachen ein bisschen nutzen. Ich glaube, auch beim Ton kannst du direkt irgendwelche Rauschsachen rausfiltern und sowas. Ich weiß ja jetzt nicht, ein komplexeres Noise-Canceling und sowas machen, aber
ja, das ist schon Post-Production, würde ich dann sagen.
Ja, aber wenn du es wie bei der Kamera schon während der Aufnahme
machst. Während der Aufnahme machst, stimmt,
dann hast du nachher weniger
Post-Production. Während dem Dreh.
Ja, aber Niklas, dann hast du, glaube ich, noch ein paar mehr Sachen, oder?
Beim Filmdreh? Nee. Ich hab den ganzen Part damit eingeführt, dass ich beim Filmdreh tatsächlich wenig habe.
Ja, wenig.
Ja, gar nichts. Also außer diese, diese Kamera- und Lichtsachen.
Ja, okay.
Wo man auch sagen muss, auch schon jetzt hier moderne Kameras machen ja auch schon viel davon, dass die einfach das Lichtverhältnis anpassen können, wenn man das eingestellt hat und so. Also
ja, alles, was Richtung Automodus geht, auch
genau.
Beim Handy und alles, das ist ja alles schon gestützt. Ja.
Und dann ist die Frage, das ist ja keine KI. Das ist irgendwie die Automatisierung, Schritt zur KI ist schon irgendwie noch was anderes, ne?
Ja.
Gefühlt.
Aber ich glaube schon irgendwie auch, dass das so ein bisschen fließend ist.
Ja, ich fände es auch interessant, wie gesagt, beim Thema Beleuchtung. Also ich habe da auch nichts zu gefunden. Aber ich habe mir überlegt, wie das überhaupt ablaufen kann. Weil du hast ja, wenn du so die Beleuchter hast, die machen das ja auch in Absprache mit Regie und so weiter, aber setzen ja auch immer so eigene, sag ich mal, Highlights oder sagen, ja, hier gebe ich jetzt noch von da so eine kleine Spitze oder weiß ich nicht, hier nehme ich jetzt noch hier nehmen wir noch eine Farbe mit rein irgendwie, damit das Bild ein bisschen kälter wirkt oder keine Ahnung was. Und da frage ich mich auch, ob das irgendwann nicht durch KI an sich ersetzt werden könnte. Du musst halt sehr klare Anweisungen geben, ne? Weil wenn jetzt ein Regisseur sagt, okay, ich hätte da gerne so eine kleine Spitze und dann wird er da super viel justiert, bis das Licht dann genau aus dem Winkel kommt, dass es halt so aussieht, wie es aussehen soll. Da frage ich mich halt, inwiefern das, wahrscheinlich würde es schon gehen, aber auf der anderen Seite brauchst du ja dann Personen, die das tatsächlich entsprechend hinstellen, sage ich mal ganz blöd gesagt. Also da müsste ja so viel automatisiert sein. Das sehe ich schon tatsächlich eher schwierig im Vergleich. Bei so in der Kamera installiert oder in einem Aufnahmegerät installiert, das kann ich mir gut vorstellen. Aber so für Beleuchtung zum Beispiel finde ich es schwierig.
Ja, aber ich glaube, damit kommen wir ganz gut Richtung Post-Production. Da sehe ich nämlich dann das Licht doch sehr viel besser, Niklas, oder?
Ja, in der Post-Production, da gibt es eigentlich Anwendungen ohne Ende. So gefühlt. Ja. Also bei jedem Department kannst du da tiefer graben. Muss allerdings sagen, das Allermeiste ist an der Stelle dann natürlich diese assistierende KI, weil du hast ja jetzt im Endeffekt schon was gedreht, schon was irgendwie quasi als Inhalt vor dir, was du jetzt nur noch bearbeitest. Riesenthema sind natürlich erstmal Special Effects und CGI an sich. Das ist auch generell, finde ich, ein Riesenthema für die ganze CGI-Branche. Also ich meine, gerade bei Marvel-Filmen und so weiter hat man ja jetzt schon die Sache, dass das sich generisch anfühlt und austauschbar und qualitativ noch nicht mal besonders hochwertig. Ist die Frage, ob da zukünftig überhaupt noch Menschen hinter sitzen, wenn sowas so am Fließband rausgeworfen wird und ob das nicht alles durch KI ersetzt wird, tatsächlich. Also zumindest ein, zwei Personen werden da immer noch irgendwie ihre Hände drin haben, die halt die Richtung vorgeben. Aber das wird schon der Branche, glaube ich, massive Veränderungen bescheren.
Maybe.
Ja, also ich finde es bei Post-Production fast schon schwer anzusetzen, weil wie du sagst, das Feld ist da irgendwie uferlos, also gefühlt in jedem Bereich. Ich hätte jetzt noch ein Beispiel, Thema Schauspieler, weil das jetzt zum Beispiel auch Thema war beim Film Alien Romulus, weil sie da eben den Androiden, der beim ersten Alien-Film den Androiden gespielt hat, das war wohl der Schauspieler Ian Holm, habe ich mir aufgeschrieben, Ian Holm. Holm, weiß ich nicht.
Ist Bilbo.
Dass sie den. Bitte?
Ist Bilbo. Bilbo Beutel.
Ach so, das Bilbo, ja, guck mal. Ja. dass sie den eben ja jetzt logischerweise nicht mehr quasi nehmen konnten, wenn sie den exakt gleich wieder darstellen wollten. Und dass der dann zum Beispiel nämlich als KI-AI generiert eingefügt wurde. Und dann ist nämlich wieder so eine Frage, ja, okay, ist das dann noch eine schauspielerische Leistung oder nicht? Ne? Also da kommt man wieder in solche Diskussionen rein. Aber das heißt, es kann tatsächlich auch im Nachgang eben genutzt werden, um ganze, ja, Figuren sozusagen einzufügen, was eine extreme Verwendung, ja, finde ich, ist. Also, ne, man sagt, okay, man hat so kleine Verbesserungen, ja, okay. Aber da wird ja wirklich eine ganze schauspielerische Leistung eines Films durch eine AI-generierte Leistung ersetzt.
Ich meine, das war bei Star Wars ja auch schon Thema, ne? Also, ich weiß nicht, ob es eine KI war per se, aber sowohl bei Rogue One als auch bei Leia später kamen ja Shots, wurden ja Shots umgesetzt, die de facto nie von den Schauspielern gedreht wurden, sondern von einer KI, von CGI-mäßig oder künstlich erzeugt wurden.
Sagen wir mal so. Paul Walker. War auch ein großes Ding damals.
Da sind ja die Grenzen zwischen Deepfake und KI sind da schwierig zu detektieren irgendwie.
Aber ich meine, da geht es jetzt alles in Richtung digitaler Zwilling. Ich glaube, da kommen wir am Ende auch nochmal ein bisschen näher drauf zu sprechen, wo wir so ein bisschen nochmal so die moralisch-ethischen, wirtschaftlichen
Effekte, da können wir,
oder wollen wir das jetzt schon reinwerfen?
Können wir später genauer machen. Aber ich würde noch hier die Komparsen einmal ansprechen. Weil Komparsen ist ja auch ein Job derzeit, quasi für kleines Geld, wo du dann irgendwo im Hintergrund rumläufst in so einem Film, der zukünftig auch eventuell der Vergangenheit angehören könnte, weil einfach im Nachhinein mit dem Komparsenstift quasi über den Hintergrund drüber gegangen wird und dann laufen da vielleicht sogar 200 Leute mit gescannten Gesichtern, wo die Schauspieler irgendwann vor 10 Jahren mal ihre Rechte abgegeben haben, als Komparse verwendet zu werden da durch den Bildschirm. Und aus der Datenbank, der Komparsen-Datenbank mit 200.000 Menschen drin. Und schon brauchst du keine großen Kulissen mehr, wo dann eine riesen Anzahl an Komparsen irgendwie dahinter stehen. Wie bei so alten Filmen wie Kleopatra, wo wir letztens drüber geredet haben und sowas. Also das ist ja auch logistisch und finanziell ein Riesenfaktor.
Ja, das betrifft ja, wie du gerade schon selber gesagt hast, ja nicht nur die Komparsen, sondern dann ja damit einhergehend auch die Hintergründe an sich. Also auch das Setting als solches. Wir hatten das ja auch eben schon mal gesagt, brauche ich dann überhaupt noch das Setting? Brauche ich überhaupt noch einen Location Scout? Wenn ich sage, okay, ich kann jedes epische Setting oder so mir einfach durch KI generieren lassen. Ich kann einfach eine Szene vor den Pyramiden drehen, ohne bei den Pyramiden zu sein. Und ne, also das lässt sich ja uferlos weiterdenken. Und ja, dann ist halt die Frage, was macht da den künstlerischen Aspekt noch aus? Wenn ich sage, okay, ich generiere mir einfach alles durch KI, die Komparsen im Hintergrund, das Setting im Hintergrund, ich bin dann halt am Times Square, aber muss nicht am Times Square drehen. Hat natürlich Vorteile, klar, in der Logistik sind das natürlich riesige Vorteile, wenn ich sage, okay, ich muss mit einer ganzen Filmcrew nicht nach Neuseeland fliegen, sondern wir machen das einfach hier in den ABC-Studios eine Woche fertig. Aber ja, aber ich will ja mal schon in diese Diskussion reingehen, aber wir bleiben mal noch bei dem möglichst Sachlichen.
Ja. Also tendenziell ist ja bei der Post-Production alles schneller, kostengünstiger, effizienter. Das ist ja zum Teil auch wirklich dann sehr sinnvoll eingesetzt. Ich hätte jetzt noch so Beispiele, dass du am Ende, ähnlich wie bei Brutalist, über die Audiospur gehst und dann nochmal, ich sag mal, Fehler korrigierst oder so Kleinigkeiten änderst. finde ich jetzt persönlich noch nicht so sonderlich kritisch, wie vielleicht andere das sehen. Oder dass du Fehler rausschneidest. Ne? Also kannst ja Farbkorrekturen und alles machen. Oder ich hatte mir jetzt nochmal rausgeschrieben, es gab ja mal den guten Game of Thrones Kaffeebecher. Weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert.
Ja, klar.
Da hättest du natürlich eine KI drüber laufen lassen können und sagen, such mir alles raus, was falsch ist, markiere das oder das
Dead raus. Frames oder sowas. So
Dead Frames,
ein schwarzer Frame, der einfach so noch drin ist oder so, ist vielleicht uns auch schon mal passiert hier. Können vielleicht auch eine KI gebrauchen. Oder dass der Ton nicht synchron ist oder so, hier und da. Ich meine, die werden ja auch auseinandergehackt und wieder zusammengeführt und sowas. 10.000 Fehlermöglichkeiten, die du detektieren kannst.
Ich glaube, dass da viele von diesen Dingen eh schon automatisiert funktionieren heutzutage. Also egal, ob KI oder nicht, sondern weil es da einfach diese Programme gibt und nicht jeder einzelne Schritt selber gemacht werden muss, was ja auch Vorteile hat. Kritisch finde ich es aber nochmal bei, wenn es Richtung Cutting oder sowas geht, wenn dann, sage ich mal, eine KI aussucht wieder, was sind die besten Shots. Also wenn mehrere Shots gedreht wurden, dass die dann diese Art Regiearbeit übernimmt und sagt, ja, den hauen wir jetzt dahin und den hauen wir dahin.
Und wo der Schnitt ist.
Genau, und natürlich auch, wo der Cut ist, selbstverständlich, ja. Und dann bist du ja wieder in der kreativen Machart drin.
Und dann gibt's auch noch die Sache, da ist ja mittlerweile Adobe auch wieder ganz vorne mit dabei, gerade bei Photoshop und auch bei Premiere, dass du teilweise, wenn dir was fehlt, also dir fehlt eine Sekunde, dann generiert das dir die Sekunde. Also du hast irgendwie einen Shot, der dauert 15 Sekunden, du brauchst aber 16, weil du irgendwie, und dann machst du, okay, ich brauche ja noch eine Sekunde, ich will, dass der noch ein Wort sagt, irgendwie, nein, hinterher oder sowas. Und die Technik ist so weit, dass es generieren kann, dass aus dem bestehenden Material diese eine Sekunde erzeugt wird. Und dann kann es passieren, dass auf einmal so Mini-Teile vom Film komplett KI generiert sind, obwohl der Rest gedreht wurde. Und sowas ist unglaublich schwer zu detektieren, wenn du nicht ein Auge dafür hast, gerade wenn es halt nur so einzelne Frames oder einzelne Sekunden sind.
Ja, und du weißt ja als Schauspieler auch gar nicht, wann damals bei der Aufnahme genau der Cut gemacht wurde oder so. Das kannst du ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Also.
Ich meine, bei Stimmen ist es jetzt schon so, ne? Also, man könnte aus dem, was wir mit Filmpalava hochgeladen haben, könnte man uns alles sagen lassen.
Und. Ja, mit Sicherheit.
Da hatte ich auch schon drüber nachgedacht, ob man, wollte ich zum Ende euch eigentlich die Frage stellen, ob man ganz am Ende, wenn du alle Folgen von uns nimmst, in eine KI wirfst, ob du einfach eine neue, coole, spannende Folge produzieren kannst. Und
die erste
wirklich gute Folge. Und aber ich fände es super spannend, das mal zu sehen und gucken, was da rauskommt. Ich glaube, noch ist es relativ viel Bullshit, aber zukünftig.
Es wäre sehr viel Herr der Ringe-Talk. Das wäre sehr interessant, was dabei rauskommt.
Viele falsch ausgesprochene Namen.
Genau. Super schlechte Sprichwörter, die irgendwie so zusammengewürfelt wurden. Sehr viel Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava wahrscheinlich.
Ja.
Wahrscheinlich.
Aber interessant.
Aber gerade, wo wir bei Audio sind und gerade bei Synchronisierung, Synchronsprecher.
Oh ja.
Ein Job, der jetzt ja massiv bedroht ist. Also das, weil zukünftig kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sagen, okay, wir hätten gerne die Stimme von Angelina Jolie auf Deutsch. Danke.
Ja.
Und dann macht die KI das.
Danke, fertig.
Fertig. Ja, ich stelle es mir wirklich zukünftig so einfach vor. Das also, und da sehe ich für die ganze Synchronsprecherbranche, außer natürlich für Hörbuchleser oder so, obwohl für die auch.
Genauso.
Für die auch. Für die Podcaster.
Für uns, ja.
Ist over.
Aber das stimmt. Also ich finde gerade bei Synchronsprechern ist das sehr massiv. Aber ich finde auch so, ne, braucht man dann zukünftig noch den Hans Zimmer. Oder sagt man einfach, hier, ich habe das und das an Setting und das, ich habe einen Science-Fiction-Film mit Aliens so und so, generieren wir passende Filmmusik zu dieser Szene. Und bitteschön.
Ja.
Also genauso schwierig, ne?
Und dann werden einfach die ganzen Top-Songs, sag ich mal, auch von Hans Zimmer und allen, werden analysiert, alle reingeworfen. Es wird herausgefunden, was so die guten Punkte davon sind, die guten Muster. Und dann, ja,
fette also Orgel.
Auch Soundeffekte und alles, ne?
Der Dudelsack muss rein.
Der Dudelsack kommt rein und irgendeine Orgel und zack das Meisterwerk.
Ja. Nee, ja. Das wird, glaube ich, schon. Ich meine, es hat alles immer eine. Kommen wir gleich zu. Aber Musik ist auch ein Riesenthema.
Ja. Ich hätte noch. Habt ihr noch was bei der Post-Production? Ich hätte sonst so Richtung Marketing noch was.
Genau, da würde ich jetzt auch hingehen.
Okay, was haben wir denn da, Niklas?
Marketing, vielleicht erstmal das naheliegendste, Filmposter. Beispiel Civil War und Beispiel Fantastic Four. sehr aktuelles Beispiel tatsächlich. Kannst dir aktuell von Fantastic Four im Internet Poster angucken, wo Leute rausgefunden haben, dass die Leute irgendwie vier Finger haben oder sechs, oder weil die durch KI erzeugt wurden. Kam bei Civil War wohl auch schon zum Einsatz.
Irgendwo siehst du so zwei gleiche Gesichter, glaube ich, irgendwo. Also so im Background irgendwo.
Aber. Und da Filmposter ja schon nach einem Rezept funktionieren, nach einem gewissen, also das Gesicht sollte so und so groß sein, sollst die Schauspieler erkennen, du solltest irgendwie ein Gefühl bekommen, was der Film, ist halt naheliegend, dass da KI zukünftig auch immer mehr zum Einsatz kommt. Ich frage mich eher, ob es schon Filmposter gibt derzeit, wo keiner weiß, dass das KI ist, aber es ist KI. Das ist ja, also die Beispiele sind ja immer da, wo es schlecht gelaufen ist.
Ja, ja, klar. Ja, wäre natürlich möglich, weil es wahrscheinlich ja aktuell eben noch keine Pflicht gibt für die Distributor quasi, das öffentlich zu machen, ne? Also, ich glaube nicht.
Bei Filmpostern glaube ich nicht. Ja.
Ich glaube nicht, dass die das, weil Filmposter werden ja häufig ja auch irgendwie kreiert. Das ist ja nichts, wo du jetzt jemandem sein Bildrecht nimmst oder sowas. Ja, die willigen ja ein, dass ihr Gesicht halt auf dem Filmposter wahrscheinlich sein kann. Aber wie das Filmposter dann generiert oder kreiert wird, ist ja da, glaube ich, erstmal irrelevant sozusagen. Also ich glaube schon, dass das wahrscheinlich auch schon häufiger mal angewendet wird, wo man es nicht merkt.
Ist schon gut möglich, ja.
Ja, aber es endet nicht bei Filmpostern. Was trifft's noch, Tobi?
Insgesamt alles mögliche marketingmäßig Richtung digitale Influencer. Das hat jetzt nicht nur was mit Film zu tun, aber da hatte ich auch nochmal ein bisschen rumgelesen, dass man Figuren erstellt, die, ja, sag ich mal, ein Produkt verkaufen. Es kann aber auch seinen Film bewerben und mit denen die Leute dann sogar wirklich so connecten können. Und
ach, da gab's das Megan-Beispiel, ne? Es gibt den Horrorfilm Megan, wo die so eine KI-gesteuerte Megan quasi als Marketing-Gag mit den Fans haben reden lassen. Das ist dann noch so ein Gag und kann man bei dem Film ganz gut machen, weil es da auch um KI geht, also um einen Roboter mit künstlicher Intelligenz. Macht irgendwie Sinn, aber ist auch schon in die Sparte geschlagen.
Ja, und ich hätte dann noch das ganz viel dann Richtung Trailer, kann man auf die Vorlieben vom Publikum anpassen. Das macht 20th Century Fox auch schon. Und wo das natürlich dann auch jetzt, glaube ich, schon zum Einsatz kommt, oder da bin ich aber nicht 100% sicher, ob es schon der Fall ist oder ob es nur geplant ist, Richtung Empfehlungen. Also bist du bei Disney Plus oder Netflix oder so drin, dass mehr und mehr die KI im Hintergrund lernt, natürlich, was
Netflix. Du bekommst.
Netflix macht das schon, ne? Dass sie auch die richtigen Bilder vorzeigt,
genau.
Richtige Empfehlungen, richtige Reihenfolgen, dass das dafür genutzt wird,
ja. Und es kann ja sein, dass es irgendwann so weit geht, dass wenn ich bei YouTube einen Trailer gucke und du bei YouTube einen Trailer guckst, also bei uns beiden wahrscheinlich nicht, weil wir wahrscheinlich sehr ähnliche Profile haben, aber wenn ich bei YouTube einen Trailer gucke oder meine Omi da bei YouTube einen Trailer guckt, was wahrscheinlich noch nie vorgekommen
ist. Ich wollte gerade fragen, deine Omi, gut,
das war schön. Dass da zwei sehr unterschiedliche Trailer kommen für den gleichen Film, obwohl es der gleiche Link ist. Also das...
Ich stelle mir gerade vor, wie deine Omi, weiß ich nicht, das erste Mal einen Trailer guckt und es ist dann Fight Club und ich weiß nicht, was da passieren sollte, aber dass das so zusammengeschnitten ist, dass deine Oma angesprochen wird von dem Film. Wie der Seife gemacht wird oder sowas, ich weiß es nicht. Ja.
Also war nicht das realistischste Beispiel, muss ich ehrlich gestehen. Also ich weiß nicht, ob sie überhaupt weiß, was ein Trailer ist.
Das weiß ich auch nicht.
Naja, gut.
Ja, aber das Prinzip wird auf jeden Fall deutlich. Also das wäre natürlich verrückt, wenn du irgendwann auf einen und denselben Link klickst und bei einem und demselben Link, je nach deinem quasi Internetprofil, ein anderer Trailer gezeigt wird. Das wäre natürlich wirklich crazy.
Aber ich meine, bei Netflix ist ja so, du gehst auf die Startseite, ne? Und also, okay, du hast da Profile, aber wir haben alle unterschiedliche Startseiten. Also,
ja, klar. Und zum Teil andere Bilder. Also andere Filmvorschaubilder. Also das immer wird irgendwie, hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann besprochen, dass da so Leute, die sie gerne romantische Komödien gucken, die haben dann bei irgendeinem Film eher den romantischen Part. Leute, die Action mögen, lieber irgend so ein Actionbild oder sowas.
Auch generell die Auswahl, wo die Kampagne am effektivsten ist. Also, dass sie quasi mit einer KI analysieren können, okay, wir brauchen irgendwie die Männer zwischen 23 und 27 in, weiß ich nicht, in Europa. Ist zu grob wahrscheinlich noch irgendwie. Und dann noch drei andere Kategorien mit dunklen Haaren und lila Augen, so, das ist keiner, aber von der Idee her so.
Ja, ich fand noch zum Thema Trailer, das ist für mich auch so einer der Punkte, wo es gefühlt momentan am meisten und am leichtesten auch von filmfremden Personen genutzt wird. Wir reden jetzt immer darüber, okay, was nutzen die Filmproduktionsstudios denn selber tatsächlich schon, ne? Und ich finde aber gerade Trailer ist was, wenn man da auf YouTube nicht echt aufpasst, dann schaut man sich Trailer an zu Filmen, die de facto kein Trailer vom Film sind. Also man muss da wirklich genau schauen, auf welcher Seite schaut man sich diesen Trailer gerade an. Ist das tatsächlich der offizielle Trailer? Weil die dann natürlich bei YouTube auch heißen offizieller Trailer, aber sind es halt nicht, sondern sind halb irgendwelche Ausschnitte aus alten Filmen gemischt mit irgendwelchen KI-generierten Zwischenbildern. Und dann hast du auf einmal einen neuen Trailer mit einem anderen Schnitt. Und da muss man halt wirklich aufpassen. Also mir ist es ja letztens auch schon mal passiert, dass ich dann in der Vorbereitung vorher dachte, okay, komm, ich schaue mir noch kurz ein paar Trailer an und dann auch einen mit drin hatte, wo ich im ersten Moment, genau, bei Avatar, im ersten Moment nicht gemerkt habe. Wo ich mir schon dachte, okay, der Trailer sieht irgendwie komisch aus. Aber ne, wenn du dann unter Zeitdruck bist und du sagst, okay, ja komm, ich habe jetzt nicht noch Zeit, da groß zu recherchieren, was die Quelle war, sondern der Trailer, der als erstes angezeigt wird und 200.000 Klicks hat, der wird's wahrscheinlich sein. Klickst drauf und dann auf einmal siehst du da einen Trailer, der überhaupt nichts mit dem tatsächlichen Film am Ende zu tun hat. Also birgt da auch zusätzlich noch das Risiko einfach, ne?
Das finde ich auch cool, wenn so da so eine Kennzeichnungspflicht wirklich dann wäre.
Ja.
Also, weil, ja, das hat mich mehrfach auch schon genervt und ich weiß irgendwann, das ist sehr lange her, aber da habe ich da so lange her, dass da die Hobbit-Teile erst angekündigt wurden, also dass bald irgendwann Hobbit-Teile rauskommen wollen. Und dann kam da irgendwann der erste Trailer und dann habe ich bei YouTube geguckt und das war so ein zusammengestückeltes Sammelsurium aus so ganz vielen verschiedenen Filmen und alles. Und ich hatte mich so gefreut und dann habe ich so einen Kack gesehen. Ja, hat genervt.
So, das war Marketing und Distribution. Sollen wir mal so ein bisschen jetzt in die Diskussion zu den Vor- und Nachteilen gehen oder habt ihr noch was Anwendungstechnisches?
Vielleicht noch so ganz kurz Richtung Beispiele?
Also wir haben ja schon einige genannt. Ich habe noch das ein oder andere, aber jetzt nicht super viele.
Ich meine jetzt auch Richtung, wo die ersten KI-Filme, die jetzt schon kommen, da hatte ich mir zumindest mal zwei Beispiele rausgesucht.
Dann leg los.
Und zwar gibt es einmal den Kurzfilm The Frost. Das ist ein Film aus letztem Jahr. Der ist, das Drehbuch ist selber geschrieben worden noch und der Typ hat dann einfach dieses Drehbuch in eine KI geschickt und klar, vielleicht nochmal ein paar Wiederholungsschleifen gemacht, aber im Nachhinein wurde das audiovisuell komplett von der KI umgesetzt. Kannst du irgendwie so ein bisschen Material mal reinschnibbeln. Geht einfach, weiß ich nicht. Geht um eine Menschentruppe, die in der eisigen Kälte überleben will. Ganz komischer Stil, also du merkst auch richtig, das ist sieht seltsam aus, aber hat mich dafür aber auch relativ schnell an Love, Death and Robots erinnert, also wo jede Folge so ihren eigenen Stil hat und da sehe ich schon so ein halbes Anwendungsfeld. Allerdings muss ich sagen, ich fand es war ganz schlimm. Also ich habe es nicht mal wirklich zu Ende gehuckt, nicht mal. Also emotional hat es mich zum Glück null gecatcht. Weil ich habe Angst davor, wenn irgendwann jetzt so KI-Filme kommen, die, wo man es vielleicht A, nicht mehr ganz merkt und B, die einen auch emotional berühren, weil ich eigentlich immer hoffe, dass das KI-Filme nicht so schaffen werden. Aber ich weiß nicht, ob das langfristig bleibt. Und ich habe noch ganz kurz, um den noch zu nennen, Where the Robots Grow. Das ist ein 90-minütiger Film, den kann man bei YouTube gucken und der ist komplett alles KI. Also von Drehbuch über alles und Umsetzung. Sieht optisch, finde ich, auch wieder interessant aus. Hat mich nicht ganz abgeholt. Ich habe es nicht angeguckt. Weiß auch nicht, wie die Storyline ist. Ich glaube nicht so gut, weil bei IMDb ist der bei einer 2,8.
Ah, ja.
Ja, gut.
Aber das ist schon mal spannend, dass jetzt auf jeden Fall die ersten Projekte in diese Richtung schon gehen. Und weiß nicht, irgendwann kommt da ja vielleicht auch so ein Film, der es kann.
Ich meine, wo ich sagen würde, dass schon so die eine größere kommerzielle Anwendung davon kam. Kennt ihr die KI-Werbung von Coca-Cola, wo die diese Trucks rekonstruiert haben mit KI und dann nochmal
die so voll verrissen wurden.
Ja, zu Recht. Aber das fand ich interessant, weil das schon so ein Vorstoß ist von Coca-Cola mit KI quasi so einen ganzen Werbeclip zu erzeugen, der früher halt so wirklich diese Coca-Cola-Trucks, die waren ja wirklich Marketing und jeder kannte die. Und das jetzt einfach so auf Knopfdruck nochmal so abholen zu wollen, die Nostalgie war schon ein richtiger Grab. Aber hat nicht gut funktioniert, muss man dazu sagen.
So. Ich würde da gerne übergehen in Vor- und Nachteile, weil da sind wir eigentlich gerade genau beim Kern, genau beim Kern der Sache, nämlich dass es, glaube ich, häufig in die Richtung geht, wie können wir einfach Geld sparen. Was nachvollziehbar ist, ja, Produktionsfirmen sind wirtschaftliche Firmen, die wollen Geld sparen. Marken wie Coca-Cola und so weiter, das sind auch wirtschaftliche Firmen, die wollen auch möglichst geringe Ausgaben haben mit möglichst hohen Einnahmen. Das ist nun mal so im Kapitalismus. Und von daher ist das dann natürlich eine Sache, die, glaube ich, bei ganz, ganz, ganz vielen Firmen gerade vielleicht auch ein bisschen Gier weckt, im Sinne von, ja, aber warte mal, brauchen wir dafür wirklich jetzt diese Werbeagentur, die uns, weiß ich nicht, 10 Millionen Euro kostet? Oder können wir nicht einfach 20.000 in die Hand nehmen, holen uns jemanden, der gescheit mit KI umgehen kann und lassen den Werbespot machen? Und da sehe ich schon mal wieder eine Riesengefahr einfach für den Arbeitsmarkt als Ganzes, ne, weil eben dann ganz viele von diesen Arbeiten auf einmal theoretisch ersetzbar sind. Auch wenn das jetzt immer noch nicht so gut funktioniert, zum Glück, ja, und dann die Leute auch manchmal ihre Quittung dafür kriegen, wenn sie da diesen günstigen Weg gehen. Aber das Risiko ist natürlich schon enorm, dass da einfach viele Arbeitszweige auf Dauer entweder ganz verloren gehen oder zumindest stark zurückgehen. Und das quasi in fast allen Bereichen, die mit Film und Fernsehen und so zu tun haben. Also, da sehe ich schon eine große Gefahr auf jeden Fall. Hatten wir auch am Anfang schon mal erwähnt, Niklas. Ne, dieses Thema, ob dann da wirklich diese Arbeitsplätze, die da verloren gehen, ob die dann wirklich entsprechend wieder woanders kreiert werden oder in welchem Rahmen ist es überhaupt möglich, weil wie gesagt, so eine Werbefirma, die existiert ja nur aus diesem Grund. Das ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt beim Film jemandem sage, hey, wir ersetzen jetzt deinen Part, du bist halt Teil unseres Filmstudios und deinen Part, den ersetzen wir durch KI und wir bieten dir aber diese Fortbildung an und so weiter, sondern eine Werbefirma macht ja nichts anderes als das. Und dann sage ich mir, okay, wie regel ich das dann da? Müssen da dann auch alle Mitarbeiter, aber gut, es wird jetzt zu kleinteilig, aber ich sehe da auf jeden Fall ein großes Problem auf diese Branche zukommen, wenn das so einfach seinen freien Lauf nehmen darf in der Entwicklung, sage ich mal.
Ich habe da sogar eine Zahl zugefunden. In einem Tagesschau-Artikel schreiben die darüber, dass eine Animationsgewerkschaft in den USA das hat untersuchen lassen in einer Studie. Und das Ergebnis war, innerhalb der nächsten 3 Jahre erwarten die, dass 200.000 Jobs wegfallen in der Filmbranche.
Das ist mal eine Zahl, würde ich sagen.
Ich hatte das auch gefunden, habe aber dann nicht gefunden, wie viele Leute in der Film... Ich habe es die ganze Zeit gesucht, wie viele arbeiten, einfach um so ein Verhältnis zu haben. Was heißt das denn?
Ich wollte auch wissen, wo das dann genau ist, in welchen Bereichen davon und so. Da es eine Animationsgewerkschaft ist, vermute ich mal, dass es so ein bisschen auch darauf gemünzt war. Mhm. Aber es sind natürlich auch die Branchen, die so massiv davon bedroht sind. Ich will nur sagen, bei der Stelle, prinzipiell im Kern ist das ja auch alles ein Vorteil. Ne? Also es ist ein Nachteil für die Jobsituation von allen. Es ist ein Vorteil für den einzelnen Kreativen, der einen Film umsetzen will. Wenn du als Person ohne finanzielle Mittel unbedingt einen Film machen willst, hast du auf einmal Tools zur Hand, die vor 5 Jahren, vor 10 Jahren noch Magie gewesen wären. Auf einmal kannst du deinen Film verwirklichen mit den einfachsten Mitteln. Natürlich, klar, sieht es dann vielleicht nicht so aus wie ein alter, abgedrehter Film auf 70 mm, sondern halt wie ein KI-Film. Aber du kannst deinen Film verwirklichen mit wenig Mitteln. Es könnte auch dazu führen, dass halt diese Einstiegshürde für Filmemacher massiv reduziert wird. Aber damit geht natürlich auch Hand in Hand, dass alles überschwemmt wird von KI-Content, weil diese Einstiegshürden so gering sind. Also das ist Vor- und Nachteil und wieder Nachteil und auch wieder Vorteil. Also es ist irgendwie so, es wird sehr interessant, in welche Richtung das geht. Und ich bin da ein bisschen pessimistisch eingestellt, muss ich gestehen.
Ja, bedingt. Sorry, Marcel.
Ja, nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, ich glaube, worauf man dann hoffen muss, wenn das so passiert, und das ist, glaube ich, nicht unrealistisch, dass das so passiert, ist halt die Selbstregulation des Marktes, sage ich mal. Das heißt, du hast ja zum Beispiel bei Twitch hast du ja auch, was weiß ich, wahrscheinlich 3 Millionen Streamer. Ja, und trotzdem kriegst du ja nicht von jedem von denen was mit, sondern du kriegst ja meistens die mit, die sich dann doch irgendwie durchsetzen, weil die Qualität halt höher ist als die von den anderen. Oder weil der Inhalt halt besser ist als der von den anderen. Und da kann man dann nur hoffen, dass das eben bei so KI-generierten Filmen denselben Weg einschlägt. Das heißt, du hast dann zwar deutlich mehr KI-generierte Filme, aber die du dann wirklich irgendwo siehst, die dann wirklich bei dir bei YouTube in der Empfehlung landen, sind wahrscheinlich dann die, die tatsächlich qualitativ sich auch hervorheben aus dieser Masse. Also das wäre, nur um das nochmal ein bisschen vielleicht auch ein bisschen positiver zu sehen, dass ja immer, wenn eine Neuerung ist, du ja immer die Gefahr hast, dass es dann alles überschwemmt wird mit dieser Neuerung. Aber ich finde, bisher ist es schon häufig so, dass durch diese ganzen digitalen Möglichkeiten sich dann meistens doch am Ende die Qualität durchsetzt. Meistens.
Ja, stimmt. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist, finde ich, eigentlich CGI. Das ist ja auch vor vielen Jahren, sag ich mal, auf den Markt gekommen, wurde kritisch beäugt. Da gab es dann auch genau die Punkte, gleiche Thematik auch, wegfallende Jobs. Es wird alles schneller, kostengünstiger, effizienter. Hat ja auch eine Menge Vorteile, hat es ja, kann man ja auch nichts gegen sagen. Und ich hoffe auch ganz stark, dass das bei KI ein bisschen ähnlich läuft. Sehe es aber auch ein bisschen schwarz eher. Weil bei CGI haben wir ja auch, wir gucken heute Filme und du siehst das CGI und denkst dir, Mann, das nervt mich, dieser Einheitsbrei, das sieht immer gleich aus und es sieht unnatürlich aus. Und dann gibt's ja doch die Regisseurinnen und Regisseure, die nochmal, aber auch die Möglichkeiten haben, muss man dazu sagen, Geld in die Hand nehmen und wieder auf Miniaturmodelle gehen, ne, auf Kleinstteile, richtige Sets bauen und sowas. Und du guckst den Film und denkst, geil, doch, irgendwie, das ist es mehr. Und es könnte ja bei, hoffentlich, irgendwie bei KI in eine ähnliche Richtung gehen. Ich glaube aber im Vergleich, dass es nicht der Markt regeln wird. Das ist mir auch zu FDP-lastig. Ich glaube insgesamt, du musst weiterhin diese Gewerkschaften haben, die einfach ganz stark für diese Rechte einkämpfen. Auch nochmal Richtung digitaler Zwilling, dass jede Person da ihre Rechte behält. Und ich die auch irgendwelche Kreativitätsdinge zum Teil vorschreiben müssen. Also ich glaube, ohne diese Balance zwischen oben, es wird günstiger, schneller, leichter und unten kommt was nach mit, ne, wir brauchen Rechte und Kreativität. Es muss immer irgendwie dieses Gegengewicht geben. Von alleine wird das, glaube ich, nicht klappen.
Also ich finde auch, dass gerade diese Kennzeichnung, dass da, also am liebsten hätte ich zukünftig bei IMDb neben dem Score noch so eine Prozentzahl, wie viel KI in dem Prozess drin gesteckt hat, irgendwie.
Wie auch immer man die bemisst, aber ja.
Wie auch immer man die bemisst, ja. Und tatsächlich komplett objektiv betrachtet, wenn es jetzt ein super guter Film ist und der ist komplett auf KI, das, dann wird es auch irgendwie so, ja, was bedeutet das jetzt für uns irgendwie? Ist auch, das führt auch zu der Frage, ob Kunst ohne Mensch entstehen kann.
Ja.
Und es führt zu so tiefen Fragen, wo du dann echt davor stehst und dir am Kopf kratzt und denkst so, boah.
Ja, schwierig. Also das führt für mich zu ganz philosophischen Grundfragen, ne? Also wenn du sagst, eine der philosophischen Grundfragen ist ja, was ist der Mensch? Und da kannst du da schon direkt einsteigen. Also macht der Mensch halt die Kreativität aus, dieses künstlerische Schaffen, ist das was rein Menschliches? Oder ab welchem Punkt müsste man einer KI auch menschliche Eigenschaften zuschreiben? Und das sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende philosophisch, moralisch, ethische Fragestellungen unserer Zeit. Die es ja schon seit Jahren gibt, also schon mit der Erfindung von Computern, von Robotern, gab es ja damals schon hier, jetzt weiß ich den Namen gerade nicht mehr, der Test, der zeigen sollte, ob ich ein Gespräch mit einem Menschen führe oder mit einem Roboter, wie heißt der denn nochmal?
Ja, ja.
Ich weiß, was du meinst.
Ich denke an den Benedict Cumberbatch-Film, das ist der heißt so.
Mein Gott, ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Mit der Enigma-Maschine?
Enigma, es war diese Code-Entschlüsselung, glaube ich.
Im Zweiten Weltkrieg, aber ich meine, der Typ dieses
Turing.
Der Name?
Turing.
Alan Turing.
Turing. Genau. Der Turing-Test, der ja dann häufig kritisiert wurde, ne, dass das ja so gar nicht messbar ist, aber da war diese Fragestellung schon mal da. Ne? Und diese Fragestellung führt ja, wenn man die weiterführt und jetzt mit KI und so weiter, führt das ja auch irgendwann dazu, ab welchem Punkt unterscheiden wir uns Menschen als Menschen denn von einer KI? Ja, also was ist es denn dann, was uns als Menschen ausmacht? Aber wie du schon meinst, das führt dann zu sehr, da können wir jetzt eine eigene Folge drüber machen. Aber ja. Ich finde, KI verstärkt diese Fragestellung nochmal, weil die einfach nochmal näher an dem dran ist, was Computer bisher konnten. Da konnte man das noch sehr klar abgrenzen. Aber wenn auf einmal eine KI eben auch diese kreativen Prozesse entwickelt und wie du meintest, Tobi, wovor du Angst hast, auf einmal auch einen Film generiert, der bei mir Emotionen weckt, ja, dann wird's schwieriger irgendwie. Und dann wird's auch für mich persönlich ein bisschen beängstigender. Aber das, ja, ist vielleicht doch die Angst vor dem Neuen. Man muss vielleicht doch lernen, damit einfach gut umzugehen. Und das in einer Art und Weise, Tobi, wie du es auch richtig gesagt hast, also da stimme ich dir voll und ganz zu, indem man eben gewisse Dinge auch einfach reglementiert oder Voraussetzungen schafft, Rahmenbedingungen schafft, die das Ganze halt schon irgendwie in die richtige Richtung lenken.
Vielleicht ist auch der Weg quasi genau zu regulieren, auf welche Datenmengen die KIs jeweils zurückgreifen dürfen. Also, und das ist genau das, was wahrscheinlich nie passieren wird, weil die jetzt schon Zugriff aufs Internet haben.
Ja.
Also vielleicht ist da schon das Kind in den Brunnen gefallen. Aber theoretisch könntest du ja sagen, okay, ihr dürft nur auf die und die Daten zugreifen, und das macht die KI dann sehr, also das schränkt die KI dann schon extrem ein. Weil derzeit ist ja gefühlt so, ja, hier schließe ich ans Internet an und ziehe dir alles, was du dir irgendwie nehmen kannst. Was aber auch dazu führt, dass ja KI-generierte Dinge oft sich sehr generisch anfühlen oder irgendwie, wenn du genau hinguckst, dann denkst du, ja, so was ganz cool, aber es kann halt auch weggehen.
Aber wenn ich jetzt überlege, was die KI in den letzten Jahren geschaffen hat, also es gibt dieses klassische Beispiel mit Will Smith, der seine Spaghetti isst.
Ja.
Das von vor, ich weiß nicht, 3 Jahren und jetzt vor einem Jahr, das sind Welten, und wenn das weiter so exponentiell schnell geht, dann sehe ich das eher kritisch. Also ich glaube, ein ganz großer, wichtiger Punkt, den hoffentlich die Gewerkschaften oder insgesamt so auch vielleicht das Publikum indirekt mit durchsetzen können, ist auch, dass diese Transparenz offen bleibt. Also dass du genau weißt, wann wurde wo und wozu KI eingesetzt und wurde das eher als kreativer Schaffensprozess, als unterstützender Prozess oder einfach als, ich sag mal, vielleicht auch eher stumpfer Audio-Test oder Drüberlaufer, sag ich mal, genutzt, um wirklich einfach nur einen Prozess ein bisschen zu vereinfachen. Und dann ist noch die schwierige Frage, musste man KI da einsetzen oder hätte man es auch lassen können? Das ist natürlich schwierig, aber es gibt natürlich Produktionsstudios, die würden einen Film vielleicht gar nicht veröffentlichen können, wie du eben meintest, ohne diesen Support von KI.
Ja, es wird dann vielleicht das Argument von denen, ne?
Ja, dass genau.
Dann fangen sie auf einmal an und sagen so, ja, ihr hättet diesen Film gar nicht, wenn wir nicht hier 50% KI einsetzen dürfen. Und dann denkst du so, ja, ihr hättet vielleicht nur nicht so viel Gewinn gemacht. Das ist halt so,
ja, und ich finde auch, was man dem auch kritisch entgegensetzen könnte, wäre ja, naja, Moment, warum muss ich das denn so transparent machen, wenn das Endergebnis doch so gut ist, dass es die Zuschauer überzeugt? Warum soll es die Zuschauer dann interessieren, ob es KI generiert ist oder Mensch gemacht? Weil das Endergebnis stimmt ja. Das ist dann mehr, wie gesagt, um halt vielleicht die Arbeiten am Prozess und sowas zu schützen, ja, oder eben um so Preise nach wie vor möglich zu machen, oder, ne? Also einfach für diese Art von Wertschätzung. Aber jetzt rein, wenn ich sage, ich habe am Ende ein Endprodukt und das Endprodukt soll dem Zuschauer gefallen oder ich will einen Film sehen, der mich berührt oder der mir Spaß macht, dann ist ja am Ende die Frage, inwiefern ist es für mich als Zuschauer dieses Films tatsächlich relevant, ob der KI generiert ist oder nicht, wenn der die Wirkung erzielt. Wenn ich halt merke, okay, der toucht mich nicht, weil irgendwie das wird alles so generisch, klar, dann halt nicht. Aber wenn der irgendwann dahin kommt, dass der das kann, kann man ja das schon auch positiv sehen und sagen, naja gut, was ist denn daran dann falsch, wenn der ja diesen Sinn und Zweck eines Films ebenso erreicht, die ein menschlicher Film auch erreicht hätte.
Ist die Frage, ob der halt irgendwelche Urheberrechte dann indirekt verletzt. Das ist, aber ich meine, das ist eben auch jetzt, ne, bei Musik und auch bei, ja, ich sag mal, malerischer Kunst ist das ja auch.
Ach, bei Büchern.
Bücher, ja klar,
stimmt. Bei Büchern habe ich auch schon länger drüber nachgedacht, was das für Bücher bedeutet. Weil wenn ich jetzt irgendwie denke, dass eines Tages, weiß ich
Winds nicht. Winds of Winter.
Ja, Winds of Winter kommt vielleicht noch raus, aber Dream of Spring, da sehe ich schon durchaus schwarz, und vielleicht schreibt uns eines Tages KI Dreams of Spring. Dream of Spring. Also das letzte Buch von der Game of Thrones Reihe. Und da denke ich mir so, ich kann es mir nicht vorstellen, aber mein Horizont ist dafür vielleicht auch zu beschränkt. Also vielleicht passiert das irgendwann. Weil ich bedenke mir immer bei Büchern, da ist ja jedes Wort irgendwie vom Autor so gespinnt, dass es genau das ist, was er haben will. Und da steckt so viel Charakter vom Autor drin, dass es für mich gedanklich nicht möglich ist, dass eine KI das doppeln kann. Aber was weiß ich schon.
Aber wenn der, sagen wir mal, alle George R. R. Martin Bücher, wenn du die zusammenwirfst, dann hast du halt auch unfassbar viel Infos, ne? Und vielleicht kriegst du dann so ein Wesen von George R. R. Martin raus.
Es ist eine sehr interessante, aber auch spooky Zukunft, die da auf uns zukommt.
Ja.
Also.
Ich habe noch, ich weiß nicht, hattet ihr noch was zu Vor- und Nachteilen?
Lass mich mal. Ich
meine, das geht jetzt ein bisschen schwammig über in die nächste Kategorie.
Ich hatte noch den einen Vorteil, dass halt repetitive Aufgaben, die es gibt, wegfallen können. Was aber eigentlich das gleiche Vorteil von Automatisierung ist. Also es ist kein KI-spezifischer Vorteil. Es ist einfach, wenn Prozesse optimiert werden, fallen so Aufgaben halt häufig weg.
Genau.
Dafür brauchst du nicht unbedingt KI. Aber
gehen auch zum Teil dann leider wieder Jobs verloren, aber ich finde, so ein gewisser Jobverlust ist natürlich auch in einer entwickelnden Gesellschaft doch eher standardisiert, ne? Also bei ein paar Sachen kann man es halt nicht aufheben und das heute auch, weiß ich nicht. Auch ist ja beim Braunkohlethema und so alles relativ ähnlich.
Ich wollte dann noch eine Sache sagen zu den Streaming-Anbietern. Dass ich sehe, dass gerade für die Streaming-Anbieter das natürlich alles super verlockend ist, weil die profilieren sich ja auch viel über Quantität. Also gerade Netflix oder sowas, die werfen ja Content rein da ohne Ende, wovon gefühlt jetzt schon 80% auf einem qualitativen Level ist, wo ich sagen würde, das ist Füllermaterial. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das zukünftig dadurch noch schlimmer wird und dass da wirklich die Pipeline vollgestopft wird mit halb KI-produzierten Filmen und Serien, wo du quasi wirklich wühlen musst, um da überhaupt noch so interessante Dinge zu finden. Könnte ich mir vorstellen.
Weil ich auch da wieder hoffen würde, dass dann quasi Kunden eher sagen, boah, nee, das ist mir zu viel. Also ich finde das ja jetzt schon bei Netflix, wie gesagt, grenzwertig, wie du schon sagst. Ich bin ja jetzt schon bei Netflix, dass ich mir sage, boah, brauche ich es eigentlich wirklich? Weil ja, da sind immer mal so 2-3 Serien dabei, wo ich sage, ja, die kann man sich gut anschauen, die lohnen sich auch. Aber ansonsten ist da so viel, wo ich mir denke, boah, das wirkt ja jetzt schon generisch, obwohl es noch nicht KI-generiert ist. Und wenn das dann noch generischer wird, weiß ich nicht, ob die dann nicht dadurch auch im Endeffekt. Aber gut, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller als anderes Publikum, was sagt, oh nee, ganz ehrlich, die Rom-Com nach dem Schema F, die schaue ich mir auch gerne nochmal in der Variante X an. Wird wahrscheinlich trotzdem sein Zielpublikum behalten, ne? Zumindest teilweise.
Und stell dir vor, irgendwann ist es so weit, dass in deinem Netflix-Profil die analysieren, welche Filme du guckst und irgendwann entstehen die Filme für dich spezifisch. Der endlose Netflix-Content für dich.
Ja, und Serien, die immer weitergehen. Ein Cliffhanger nach dem anderen und die Staffel endet halt dann nicht.
Soap Operas, die nie enden.
Soap Operas, in denen du mitspielst. Ja. Jetzt kommen wir ja auch schon in die nächsten Geschichten.
Ah ja.
Also was ich zumindest spannend finden werde, es gab mal Netflix Bandersnatch.
Ich wollte den Gedanken nur noch einen Schritt weiter spinnen mit VR und sowas. Also du kannst dann wirklich deine eigene Sub-Opera wirklich mitspielen.
Drin rumlaufen.
Nee, also das war nur dieser letzte Schritt noch im Sinne von, du siehst dich nicht mehr da, sondern du hast noch eine VR-Brille und läufst dann wirklich in deiner eigenen Sub-Opera rum. Und dann bist du wirklich
in der Realität. Oder du kannst in den Film mitspielen, in den du mitspielen willst. Wir können bei Herr der Ringe mitspielen.
Achso. Ich dachte, du verklopfst dich selber bei Fight Club.
Endlich.
Wir sind bei der Schlacht der Rohirrim dabei.
Tod!
Ey, wir lachen, aber wenn man so drüber redet, das ist schon, weiß ich nicht.
Das ist nicht ganz unmöglich, da bin ich bei dir, ja?
Ach ja. Ja, und wäre es nicht auch irgendwie schon auch verlockend sozusagen? Steht da so als Aragorn und also irgendwie.
Ja.
Hätte schon auch was. Muss ich vielleicht ja auch zugeben.
Zukünftig die Filme.
Ja?
Vielleicht ist das die Zukunft, dass du gar nicht mehr Filme guckst, sondern die Filme erlebst.
Erlebst.
Das geht. Ja. Jetzt nehme ich aber diese Überleitung mit, weil das ist genau das. Bandersnatch gab es ja mal von Black Mirror bei Netflix, wo man selber nämlich weiterklicken könnte. Und das geht ja dann genau in diese Richtung. Und da könnte es nämlich tatsächlich sein, dass so interaktive Filme einen größeren Punkt einnehmen, dass dann man Entscheidungen trifft und gewisse Szenarien und Storylines so weiter gesponnen werden, wie man sich denkt. Und das geht ja tatsächlich dann. Ne? Also man könnte sich bei Herr der Ringe rein und dann, ich weiß noch nicht genau, was man da alles Spannendes machen kann, aber einfach so Entscheidungen treffen und so ein bisschen die Geschichte beeinflussen, das könnte sehr interessant werden.
Ja. Wo wir gerade sowieso bei diesem ganzen Zukunftstalk sind, ne? Was ja auch nochmal ein großes Thema ist, dass so das Schauspieler komplett virtuell werden können. Also dass Robert De Niro hat es schon ein bisschen vorgemacht mit dem Deepfake bei Irishman, aber dass halt gerade die großen Schauspieler unserer Zeit vielleicht, dass sie jetzt für die nächsten 50 Jahre immer noch relevant sind. Also das so ein, weiß ich nicht, dann wird halt so ein, nehmen wir mal einen Timothy Chalamet, der jetzt noch ein bisschen eine Karriere vor sich hat, der wird nie weggehen, weil der irgendwann so digitalisiert ist, dass er immer wieder mitspielen kann, als seine digitale Form quasi. Und who knows?
Wenn es keine Rechte dagegen gibt. Also, oder
ja, beziehungsweise wenn er seine Rechte dafür veräußert. Also wenn er sagt, okay, ihr dürft mich benutzen, es kostet halt immer noch 5 Millionen, wenn ihr mich in dem Film benutzt, aber ihr nehmt bitte mein 27-jähriges Ich und nicht hier den verrotteten 65-Jährigen, der hier auf der Couch sitzt. Also das ist drastisch gesprochen, aber ich meine, in die Richtung geht's ja irgendwie.
Hier vielleicht besseres Beispiel noch Tom Holland, der jetzt ja überlegt, irgendwann seine Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen. Also wenn es bei dem Richtung Family geht, der könnte dann sagen, ja, hier, ihr dürft mich einmal komplett übernehmen. Vielleicht können wir alle 2-3 Jahre nochmal einen Recharge machen und dann spiele ich ihn direkt weiter. Aber dann wäre es immerhin noch so mit eigenem Häkchen drunter und sowas. Viel schlimmer wird es ja irgendwann, wenn Leute einfach so genutzt werden, Stimmen und sowas, wie man das jetzt, man könnte ja unsere ganzen Stimmen jetzt gerade, wie schon gesagt, aus dem Podcast nutzen, um irgendwelche Fake-Stimmen und Anrufenden unseren Families oder so zu machen. Das ist ja schon gruselig und sowas könnte ja in gewisser Weise immer mehr auch im Film Einklang finden, wenn halt nicht ganz klar dagegen gekämpft wird.
Aber ich glaube zumindest, dass sich da eigentlich fast alle einig sind, dass man da ganz klare Regularien setzen muss. Also ich glaube nicht, dass da so ein Tenor wäre, nö, da darf jetzt jeder einfach frei Bild- und Tonmaterial nutzen, wie er will, sondern gerade um sich auch selbst zu schützen, glaube ich schon, dass die Branche da die Regularien setzen wird und wahrscheinlich auch teilweise ja schon tut. Ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach ein Deepfake von Tom Holland nehmen darf, ohne dann nicht eventuell mit rechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen.
Nee, das stimmt. Du darfst es machen, also du darfst es nicht, aber machen kann man es ja immer noch. Das ist halt diese Schwierigkeit.
Ja, das ist,
und die Frage ist so schwarzmarktmäßig, wo das hingeht. Aber ich muss mal ganz kurz sagen, es gibt aber auch positive Dinge im Film, wo das supportend sein kann, wenn man so einen digitalen Zwilling hat. Das kann natürlich so bei so Veralterungsszenen sein oder wenn Nachdrehs notwendig sind, die Schauspielerinnen oder Schauspieler aber schon gar nicht mehr vor Ort sind. Wenn sich wer verletzt oder sowas wie ein Tom Hanks, der einen Stunt gemacht hat, sich den Knöchel verknackst, dass nicht alles aufgehalten wird, sondern da könnte man dann vielleicht punktuell sporadisch supporten.
Der Schnurrbart von Henry Cavill. Kennt ihr die Story?
Nein.
Die mussten Nachdrehs für Justice League machen, für den Snyder Cut.
Ja.
Und aber da hatte Henry Cavill schon den Schnurrbart für Mission Impossible Fallout. Und dann haben die den die ganze Zeit den Schnurrbart halt digital retuschiert. Oh, und bei den ein oder anderen Szenen in Justice League, da ist das nicht, sieht man das ein bisschen.
Wäre das nicht andersrum leichter gewesen?
Ich glaube, es war so rum, dass er gerade beim Dreh von Mission Impossible war und dann noch einzelne Szenen irgendwie.
Hör ich zum ersten Mal. Finde ich spannend. Ja. Wäre ein schöner, kurioser Filmfakt geworden.
Ja, ist aber relativ bekannt, das hättet ihr schnell erraten wahrscheinlich. Ich will auch noch eine positive Zukunftssache sagen. Vielleicht kommt da ja auch eine ganze neue Generation an Filmemachern, die das so visionär einsetzen, diese Technik. So vielleicht auch groß werden dadurch, dass die halt durch diese kleiner werdenden Hindernisse in der Karriere, durch diesen schnelleren Zugriff auf mehr Power einfach, was filmische Sets angeht etc., dass sie wirklich was Tolles uns hinzaubern, wo du sagst so, ja, das ist genau das, was ich will. Du hast KI dafür eingesetzt, was du nicht machen konntest und dadurch ist der Film trotzdem super und besser geworden. Das kann alles passieren.
Das ist auch aber genau das, was ich eben meinte mit dieser Selbstregulation. Im Prinzip, dass du mehr Menschen die Möglichkeit gibst, solche Dinge zu machen und dadurch auch mehr kreative Dinge, die sonst gar nicht an die Oberfläche gekommen wären, halt die Masse erreichen können. So wie das jetzt ist, weiß ich nicht, der YouTuber, wie gesagt, der halt auch bei sich zu Hause aufnimmt, also ne, der dann halt quasi die Chance hat, das zu machen, der vorher ins Studio, ja, oder wir, die jetzt hier ne, diesen Podcast machen können, weil diese technischen Voraussetzungen einfach mittlerweile zugänglich sind und wir nicht mehr uns irgendwo ein Studio mieten müssten. Also das wären ja sehr, sehr große Hürden vor einigen Jahren noch gewesen. Und genauso kann das in der Hinsicht da ja auch eine positive Entwicklung herbeiführen, dass Filmemacher, die kreativ werden, die richtig gute Idee haben, die richtig coole Drehbücher haben, die aber einfach nicht das Geld haben, das umzusetzen, dass die halt auf einmal die Option haben und wir da einfach dann vielleicht auch wieder mehr kreatives Kino, mehr kreative Filme, Serien und sowas genießen dürfen bald, weil wir beschweren uns ja immer über Fast and Furious Teil 10 und vielleicht ist KI ja da der Schritt sogar in die richtige Richtung.
Das kann zum Teil sein, ja. Es kann kreativer werden und es kann unkreativer werden. Alles ist möglich.
Ja, das ist, ja. Das
stimmt, ja. Ich finde, ich möchte mal so zwei Beispiele nennen, wo ich zum Beispiel KI auch wirklich spaßig und unterhaltsam finde. Ich habe es jetzt noch nicht so bei Videos oder Filmen gesehen, aber bei so Short-Videos. Da gibt es einmal von Demon Flying Fox, der nimmt immer Herr der Ringe oder Harry Potter und setzt die dann zum Beispiel in Berlin ein. Also das gibt's Harry Potter but in Berlin. Das sind einfach nur so 1-Minute-Videos,
wo... Ja, die kenne ich.
Das sind auch keine richtigen Videos, du siehst immer die Figuren, aber dann mit ein paar coolen Sätzen und ich finde es zum Teil wirklich kreativ in dem Sinne und lustig. Und was ich super gerne mag, ist, das heißt Dummy Creation. Die machen immer so Vegetable Village. Also im Nachhinein siehst du immer nur optisch dargestellt so ein paar kleine Gemüsefigürchen mit Hosen und Rucksäcken und so, die so durch die Gegend wandern und sowas. Und da zum Beispiel von, da gibt es so mehrere Short-Videos, davon ein Film fände ich überragend cool. Ich finde, das sieht nämlich optisch Hammer aus. Und ich glaube schon, dass du auch bei so ein paar Sachen, wenn du es richtig angehst, das in eine ganz geile neue kreative Richtung bringen kannst. Musst du beides leider einblenden.
Ja.
Ja. Ja,
ich bin gespannt. Achso, ja. Aber ich würde sagen, auf dieser doch recht positiven Note und mit natürlich der offenen Frage ans Publikum, wie ihr zu dem Thema steht, sollen wir da das Thema schließen für heute? Es ist noch Gesprächsbedarf. Wir könnten bis 3 Stunden darüber reden.
Ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben es ganz gut umrissen, auf jeden Fall, den aktuellen Status und auch, was wir denken, hoffen, fürchten für die Zukunft.
Ja, man bleibt gespannt.
Man bleibt gespannt. Ich würde sagen, damit wrappen wir es ab.
Wrap.